Willkommen zurück aus der Pause. Als nächste Sprecherin darf ich Ihnen Sina Muscarina vorstellen. Betone ich den Nachnamen richtig? Reimt sich so schön. Sina hat am Institut für Psychologie an der Universität Wien studiert. Ihr Forschungsfokus liegt in der Beschäftigung mit alternativen Lebensformen und im Besonderen auf Polyamorie. In ihrem Vortrag Polyamorie, nicht nur eine Liebe, wird sie uns Einblick in ihre Forschungswelt gewähren. Ich darf Sie außerdem auf Sinas WordPress-Seite aufmerksam machen, sinamuscarina.wordpress.com. Außerdem möchte ich Ihnen noch sagen, dass Ihre Arbeit, Ihre Diplomarbeit im ePubli-Verlag erschienen ist und somit nachzulesen und erhältlich. Sina stellt uns zwei Biografien von polyamor lebenden Menschen vor. Dabei zeigt sich Polyamorie als fragiles und spannungsgeladenes Projekt, das prozesshaft zwischen Erfolg und Hoffnung pendelt. Ich bitte Sina Muscarina um ihren Vortrag.
Hallo. Zuerst möchte ich mir einen Bezug zu Paraflos herstellen. Und zwar ist es recht interessant, wie der Begriff Polyamorie quasi in den deutschsprachigen Raum gekommen ist. Und zwar gibt es da einen Schweizer Internetspezialisten, der im circa also Ende der 90er bis 2000 sich für Polyamorie, für offene Beziehungen interessiert hat und aber nur dazu im amerikanischsprachigen Raum Literatur und Internetforen gefunden hat, und er hat dann diesen Begriff einfach eingeführt. Also somit kann man auch einen Bezug herstellen, weil eben durch das Internet einfach verschiedene soziale Mobilitäten möglich geworden sind und halt auch verschiedene Kulturen oder sprachliche Welten miteinander verbunden werden können. Gut, in meiner Arbeit ist es so, dass ich quasi eine Biografiearbeit über polyamore Menschen geschrieben habe. Also Polyamorie bedeutet eben, dass man mehr als einen Menschen liebt, was natürlich im Widerspruch zur mononormativen Gesellschaftsstruktur steht. Und ich habe eben mit Interviews gearbeitet und zwei davon detaillierter ausgewertet und dann aufgrund dieser Auswertungen das dann mit anderen Interviews verglichen und bin dann auf zentrale Orientierungsstrukturen gekommen. Und zuerst erkläre ich mir ganz kurz, was Biografieforschung ist. Biografieforschung bezieht sich eben, sind narrative Interviews, wo die Leute einfach über ihr Leben erzählen und einfach keine spezifischen Fragen gestellt werden, damit man eben durch dieses Interview quasi auf Themen, auf Orientierungen und Inhalte draufkommt, die man so durch Fragen einfach nicht erschließen könnte, weil jede Frage im Prinzip schon ein Eingriff und eine Lenkung eines Interviews darstellt. Und die Auswertung dieser Interviews funktioniert eben so, dass man nicht genau nur auf das Bezug nimmt, was der Mensch inhaltlich sagt, sondern auch quasi zwischen den Zeilen lesen versucht und so halt auf gewisse Orientierungen draufkommt, an denen der Mensch sich orientiert oder wie sich quasi sein Leben weiter transformiert. Genau. Meine Forschungsfragen beziehen sich eben auf die Entwicklung von Polyamorie-Beziehungen. Und zwar geht es da speziell um die sozialen Orientierungen durch einen durch Polyamorie geprägten Erfahrungsraum. Dann die Transformationsprozesse innerhalb der Beziehungen und innerhalb der Biografien, die diese Menschen eben durchmachen. Und wie sich der Biografieentwurf in einem repressiven Rahmen einer mononormativen Gesellschaft gestaltet. Genau. Das Wichtige, was dabei rausgekommen ist, ist eben die soziale Orientierung. Also wie gelangen Menschen zu einer neuen sozialen Zugehörigkeit? Wie erschaffen sie sich diese? Und da gibt es eben in meiner Arbeit zwei Themenkreise. Das eine ist eben die äußere soziale Orientierung. Das ist, wie lebt der Mensch, wie arbeitet er und wie erschafft er sich äußere soziale Strukturen. Da geht es eben darum, in welchem Land er lebt, wie er arbeitet, wie er sich mit anderen austauscht. Und da ist eben bei den Interviews, die ich geführt habe, rausgekommen, dass die Menschen fundamental in ihrem Leben sich schon von klein auf oder immer wieder sich als nicht zugehörig gefühlt haben. Sie haben sich fremd gefühlt, sie haben da, wo sie hineingeboren worden sind, in den sozialen Beziehungen, in dem sozialen Status, in dem Ort, in dem sie gelebt haben, haben sie sich einfach fremd gefühlt. Sie haben sich immer anders gefühlt als die anderen. Das hat sie eben sowohl auf die Beziehungen bezogen, auf den Wohnort, auf die Familie und also Familie im Sinne von, dass die Herkunftsfamilie, dass da halt zum Beispiel problematische Familienverhältnisse waren, unter anderem, und dass sie so eben das Gefühl gehabt haben, sie passen irgendwie nicht dorthin. Und aus dem heraus gibt sich eben schon einmal die Motivation, dass man da etwas anderes einfach sucht. Ja, das auch im Kontrast dazu, weil ja auch in monogamen Beziehungen einfach, es gibt ja auch die Rolle der heimlichen Geliebten und manche Menschen transformieren da aber einfach nicht in einem polyamorösen Raum. Und das ist eben zum Teil die Erklärung dafür, weil die sich einfach zum Teil sehr gut eingebettet fühlen und dann einfach diesen Schritt, dieses Heraustreten aus einem gewohnten und auch gut behüteten sozialen Kontext einfach in dieser Form nicht stattfindet. Diese Menschen, die das machen, haben eben einen inneren Drive, dass sie eben in dem Rahmen, wo sie hineingeboren worden sind, in dem mononormativen Kontext, sich einfach nicht wohlfühlen und da einfach auch keine Benefits haben. Bei Leuten, die zum Teil Benefits haben, schaut diese Geschichte dann wieder ganz anders aus. Die tun sich dann ein bisschen schwieriger, das zu transkreditieren, also herauszutreten aus diesem sozialen Kontext. Genau, das ist eben mal der äußere soziale Kontext. Genau. Und jetzt geht es darum, wie wird der neue soziale Raum erschaffen? Wie erschaffen Sie sich diese neue Umgebung? Und da sind mir eben zwei Dinge aufgefallen. Und das eine ist eben der komplette Ausstieg aus dem bisherigen Lebensumfeld und der fließende Übergang. Und zum kompletten Ausstieg aus dem bisherigen Lebensumfeld, daraufhin werde ich jetzt näher eingehen. Und zwar bedeutet das, dass eben einer der Interviewspartner eine persönliche Krise in seinem Leben gehabt hat und aufgrund dessen komplett seinen Job abgebrochen hat, seine Beziehungen verlassen hat und dann einfach ist nach Indien gegangen, nach Portugal und hat da einfach eine Zeit lang in einer Kommune gelebt und komplett einfach abgeschlossen mit dem, was vorher war, also dass eben diese Unvereinbarkeit mit einem alten Leben einfach sehr herausgestochen ist. Und wie kommt er eben dazu, dass es eben Kommunen gibt und dass es eben auch Bücher gibt, in denen über eine gewisse Lebensform gesprochen wird. Und zwar, da ist eben auch das Internet, Bücher und dadurch wird eben eine gewisse soziale Mobilität wiederhergestellt, dass die Leute sich dadurch auch miteinander austauschen können. Und über das hin hat er sich halt entschieden, dass er jetzt eine Zeit lang in einer Kommune lebt. Und es ist ein totaler Bruch mit dem gewohnten Lebenskonzept. Und dieser Bruch hat eben eine Konzentration auf einen Lernprozess und eine persönliche Veränderung bei sich selbst in den Vordergrund gestellt. Da gibt es auch jemanden anderen, der auch ausgetreten ist und von dem möchte ich ein Zitat vorlesen. Zitat Anfang. Ich habe begonnen, Geschichten zu lesen, das heißt Bücher zu lesen und so und Lectures auf dem Tonband zu hören. Und hier geht es um den Osho, also um die Osho-Commune in India. Und der Osho hat so nettes Englisch gesprochen und ich habe mich einfach zum ersten Mal verstanden gefühlt in meiner Sicht der Welt, in dem, was ich dort gelesen habe. Und habe dann begonnen, so Meditationen zu machen, die der eben sozusagen erfunden hat. Und er hat beschlossen, dass er eben dann dorthin fährt, wo dieser Mensch ist. Und da kommt man eben auch wieder in Bezug zu Paraflows, also eben auch diese Tonbänder, digitale Sachen, die da einfach ausgetauscht werden und wodurch Leute eben einen Bezug zu einer gewissen anderen Szene finden, in der sie sich dann eben beheimatet fühlen. Auffallend ist eben, dass eben in den Interviews auch die Charaktere, die Interviewpartner sich als sehr aktive und selbstbestimmte Wesen charakterisieren, die sich eben gezielt auf die Suche nach neuen sozialen Sphären gemacht haben. Es wird eben der Fokus nicht auf die Krisensituationen im Leben geworfen, wo sie sich dann quasi hilflos gefühlt haben, sondern einfach immer dieser Fokus auf Empowerment, wie schaue ich, dass ich aus dem, wie ich bin, das Beste mache, wo finde ich Hilfe, wo finde ich Anreize, wo kann ich hingehen, damit ich mich selber persönlich finde. Dann gibt's bei der zweiten Interviewpartnerin, das war eine Frau, da ist als Kontrast dazu ein fließender Übergang hat da stattgefunden. Und zwar bei ihr war das nicht so, dass sie eben den radikalen Abbruch gebraucht hat in ihrem Leben. Das hat sich nicht so dargestellt, sondern bei ihr war ein fließender Übergang, weil sie einfach schon immer wieder so ein bisschen mit alternativen Lebensformen experimentiert hat und sich die Polyamorie dann einfach aus diesem Kontext dann auch nur als kleiner weiterer Schritt gezeigt hat. Ich zitiere jetzt wieder, Zitat Anfang. Und für mich war das, also das, was ich eher aus dem Tantra her kenne oder so, was da gelebt worden ist in dieser ganzen Szene, wo jeder mit jedem irgendwie eine Beziehung hat oder auch nicht und wo das alles nicht so klar definiert worden ist, für mich war das halt Poly, mehr oder weniger einfach nur ein Name für das Ganze, was ich eh schon gemacht habe irgendwie. Genau, in dem ist halt ersichtlich, dass bei manchen Menschen sich das einfach als nahtloser Übergang ergibt. Dann kommen wir zum inneren Kontext dieser persönlichen Transformationen. Und zwar, wie schaut es im Menschen selber aus, die sich da quasi transformieren in dem Hinsicht? Also nicht jetzt, wie machen die das außen, welche Seminare besuchen sie oder in welche Länder gehen sie, sondern einfach, wie schaut es innen aus? Und da gibt es eben bedeutsame Orientierungen beim Erschließen einer neuen sozialen Sphäre und dem sich Aneignen eines neuen sozialen Raumes. Da gibt es sozusagen die Sapiosexualität, das ist ja auch ein Neologismus aus Sapere, lateinisch Wissen und Sexualität, wo sexuelle Orientierung, die sich vorwiegend am Intellekt einer anderen Person festmacht. Also den Polyamoristen wird ja auch oft vorgeworfen, dass sie einfach halt nur irgendwie möglichst viel Sex haben wollen mit möglichst viel verschiedenen Leuten und das einfach auch eine gewisse Oberflächlichkeit beinhaltet. Und von diesem Vorwurf kann man sich hier gut abgrenzen, weil eben in den Interviews gezeigt wird, dass es eben nicht der Fall ist. Und dass sexueller Genuss und sexuelle Erfahrung mit verschiedenen Menschen zwar eine zentrale Orientierung darstellt, aber das sich eben nicht nur auf die Sexualität bezieht, sondern auch auf mehr Komponenten als nur Sex, zum Beispiel auch eine starke intellektuelle Verbindung. Und eine Interviewpartnerin hat eben das so charakterisiert, dass sie gemeint hat, dass sie einfach so viele, also dass sie nicht, sie fühlt sich einfach auf diesen verschiedenen Ebenen nicht zu so vielen Menschen hingezogen und dass sie deswegen polyamorös ist, weil sie einfach einzelne, also für sie besondere Menschen sammelt und das für sie dann einfach extrem schwer ist, wenn sie so diese wenigen Menschen gefunden hat, dass sie dann einfach abgrenzt und distanziert und dann einfach das sozusagen wegwirft und für sie ist deswegen der Zugang zur Polyamorie gegeben, weil die Menschen für sie ganz was Besonderes sind und sie dadurch einfach die Möglichkeit hat, mit diesen Menschen Kontakt zu haben auf ihrer Ebene, mit verschiedenen Ebenen, mit intellektuellen und sexuellen Verbindungen. Und sie sagt auch, dass sie One-Night-Stands oder diese rein sexuellen Oberflächlichkeiten, dass sie das eher vermeiden möchte. Eine andere Interviewpartnerin sieht es aber wieder anders, die experimentiert da gern sexuell und sieht Sexualität immer schon ein wichtiges Thema für sich. Dass es halt einfach ein Fokus ist in ihrem Leben, auf den sie sich halt einfach werfen möchte und indem sie da auch sich mit mehreren Menschen einlässt, mit verschiedenen Szenen wie Tantra und so weiter und Tabus brechen möchte sie und mit jedem alles ausprobieren und dann über diese Ebene der sexuellen Offenheit hat sie sich dann eben Polyamorie erschlossen. Diese stabilen Beziehungen mit mehr als einem Menschen. So, und das Nächste, was eben in den Interviews vorkommt, ist eben das Self-Commitment. Also Self-Commitment heißt übersetzt, das ist einfach die Verpflichtung zur ständigen Arbeit an der Reformierung und Optimierung der Persönlichkeit mit Hilfe von diversen Psychotechniken, Therapie, Selbsterfahrung oder Gruppentherapie. Das passt eben auch zu unserer Kultur der Selbstoffenbarung, in der wir heute in unserem Jahrhundert leben, wo man quasi wenig Geheimnisse hat. Im Internet ist alles ersichtlich, jeder schreibt auf Facebook für jeden offensichtlich die intimsten Dinge. Manche haben ihre Accounts privat gestellt, andere haben es wieder für jeden offensichtlich ersehbar. Aber es findet eben auch so eine Kultur der Selbstoffenbarung statt, die es eben früher nicht so gegeben hat, wo die Intimität und das Persönliche halt was war, was man maximal in den vier Wänden diskutiert hat oder zum Teil auch gar nicht mit der eigenen Ehefrau. So sehr war das auf das eigene Selbst beschränkt. Und hier ist es halt, dieses Self-Commitment ist halt ein Teil dieser Orientierung. Eben in Richtung Polyamorie, also eben, dass man, wenn man in einer Gesellschaft ist, die also andere Orientierungen als die Monogamen sanktioniert, muss man eben sehr auf sich selber reflektieren und ständig an die eigenen Grenzen stoßen und damit umgehen lernen, damit man das auch transzendieren kann. Und dieses Self-Commitment mit diesen diversen Selbsterfahrungsseminaren ist halt eine Richtung davon. Da zeigt sich eben auch die Idee der psychologischen Resilienz, eben dass in Zeiten persönlicher Krisenzeiten die Leute da einfach sich Hilfe suchen oder verschiedene Techniken aneignen, wie sie da herauskommen. Und dass die Leute sich da einfach auch stehlen. Also das ist ein bisschen ein sehr krasser Ausdruck, kommt aber durchaus in den Interviews vor. Möchte da jetzt auch eine zitieren, eine Partnerin, die eben ihren Weg zur Polyamorie eben durch die Krise auch als eine gewisse Stehlung bezeichnet. Also man muss sich einfach stehlen. Man muss jedes Erlebnis, muss man mal einfach sehen, dass man das Positive zieht daraus und auch was man daraus lernen kann. Also immer der Fokus aufs Positive, auf den Lernprozess, dass man sich da einfach mal reinschleudert und dann schaut, was macht es mit einem und was zieht man da an Lernerfahrung daraus, ohne dass man daran zerbricht. Ich meine, dass es natürlich manchmal auch nur einfach eine Utopie ist, ist auch klar, aber es geht eben hauptsächlich darum, wie stellen sich diese Menschen dar. Das ist jetzt nicht unbedingt die Wahrheit oder das ist einfach nur eine Orientierung von diesen Menschen, dass eben die aus psychologischen Krisenzeiten, dass die eben nicht daran zerbrechen, sondern dass sie halt wohin anders transformiert werden. Und da geht es eben auch um das Adjustieren der eigenen Persönlichkeit in einem ständigen Lernprozess. Und das scheint eben bei Polyamoristen halt sehr wichtig sein, ein extrem wichtiges Element in den Biografien zu sein. Jetzt kommt eben der Körper als Spiegel der Seele, der das ein bisschen kontrastiert, weil es eben sehr wohl herauskommt, dass die Krisenzeiten eben nicht immer etwas sind, was der Mensch rational steuern kann. Und das kommt bei manchen polyamorösen Biografien eben so zur Geltung, dass die Wahrnehmung des Körpers im Zusammenhang mit persönlichen Krisenerfahrungen eine besondere Rolle spielt. Traumatische oder krisenhafte Situationen werden hauptsächlich über Beschreibungen des körperlichen Unwohlseins zum Ausdruck gebracht. Der Körper wird als Repräsentant für psychische Krisen charakterisiert, die sich bewussten Steuerungen widersetzt. Also die Biografien haben eben zum Beispiel Krisenerfahrungen, wo sie nicht so einfach rauskommen, wo sie gerne möchten, aber sie schaffen es nicht, weil der Körper einfach sagt, jetzt will er Pause oder die sind einfach so traumatisiert durch verschiedene Erfahrungen, dass sie es einfach nicht können. Und das ist interessant, wie eben der Körper da quasi als kleine Nachrichtenfunktion fungiert, dass so nach dem Motto, das ist jetzt einfach zu viel für dich. Du kannst jetzt da dich einfach nicht transformieren, du musst dir das jetzt einfach näher anschauen oder du brauchst einfach eine Pause. Und das wird in Biografien eben einfach durch körperliche Krisenerfahrungen, dass die einfach komplett erschöpft sind oder einfach ja dadurch gekennzeichnet. Sie wünschen sich halt bewusst eine Sache, der Körper sperrt sich aber dagegen. Und das ist eben insofern interessant, weil eben in den polyamorösen Biografien die Akteure sich als rationalisierte und reflexive Wesen sehen und sich auch so präsentieren. Und das ist dann der Kontrast, wo man eben dann merkt, das ist nicht immer so der Fall. Das funktioniert einfach auch nicht immer. Und diese Krisenerfahrung durch den Körper eröffnet Zugang zu Persönlichkeitsaspekten, die nicht ohne weiteres unmittelbar reflexiv beleuchtbar sind. Also wo die Leute dann auch merken, da brauchen sie mehr, zum Beispiel therapeutische Erfahrungen oder therapeutischen Kontext, bis sie überhaupt einmal realisieren oder checken, was da einfach abgeht im Moment. Weil da einfach gewisse Anteile im Selbst getriggert werden, die man nicht einfach jetzt so schnupps, da rede ich jetzt drüber und dann ist alles vorbei, passieren. Und das ist eben auch ein wichtiger Weg in der persönlichen Transformation. Genau. Dann gibt es eben die Polynormativität, die sich auch charakterisiert. Das heißt, diese Transformation zum polyamorösen Wesen funktioniert auch über die Aneignung gewisser Techniken in Richtung Beziehungsgestaltung. Und da holen sich zum Teil halt Informationen aus Literatur, wo eben dieses How to do it bereits festgeschrieben steht. Also wie wird man jetzt erfolgreich polyamorös oder wie lebt man offene Beziehungen? Da gibt es ja auch Leute, die das in den 60ern oder früher auch schon zum Teil auch in den 30ern in den Bohemiens im deutschsprachigen Raum, das ja durch die nationalsozialistische Herrschaft komplett zerstört worden ist, aber dann, wo später in den 60ern wieder angeknüpft worden ist. Da gibt es ja auch gewisse Lebensregeln, wie man das eben erfolgreich quasi leben kann, ja, ohne dass man da große Probleme damit hat oder Beschädigungen davontragt. Und diese erfolgreichen sozialen Praxen stellen auch gewisse Normativismen her, die wir eben auch aus Monogamie kennen, wo eben alles andere abgespalten wird und als böse hingestellt wird. Gibt es das eben auch bei der Polyamorie, dass man das einfach auch als gewisse Restriktivität dann sieht, okay, dass halt jemand einfach nicht wirklich poly ist, wenn er nicht so und so sich benimmt. Was eben gut ist, weil man sich halt gewisse Erfahrungsräume aneignen kann durch gewisse Regeln, dass man mal schaut, okay, jetzt mache ich das so und so und dadurch wird es dann leichter. Auf der anderen Seite gibt es eben auch gewisse Restriktivitäten, dass man dann halt arrogant wirkt, weil, ach, der macht das nicht so, der ist dann ja nicht richtig poly und so, nur weil der Mensch halt das vielleicht einfach ein bisschen anders macht oder da halt anders hineinstolpert, als das halt so der übliche Zugang sein sollte. Das ist dann der negative Aspekt davon. Also ich zitiere da halt auch jemanden aus Österreich, der das halt auch so empfunden hat. Was ich im Moment so beobachte, was alle Szenen gemein haben, was sehr witzig ist in der Poly-Szene, da entwickelt sich dort so eine Aufpassmentalität. Das ist schon so weit, dass einem die Leute vorschreiben, wie Poly zu sein hat und der Gruppendruck wieder schon so groß ist, dass man sich so zu benehmen hat, weil so ist Poly und so hat es zu sein und für alle Zeiten ist es ewig festgelegt. Wo er dann meinte, die Menschen brauchen halt immer irgendein Korsett, in das sie sich halt reinzwängen. Und das ist halt auch bei Polyamorie leider ein Aspekt davon oder wie gesagt, zwei Seiten der Medaille. Es kann restriktiv sein und es kann aber auch Hilfestellung als Orientierung bieten. Dann etwas sehr Wesentliches, was in polyamorösen Biografien herauskommt, ist eben der wesentliche Aspekt der Kommunikation. Miteinander reden, transparent sein, kommunizieren bis zum Umfallen oder bis zur Erleuchtung oder wie auch immer, das ist jetzt ein bisschen zynisch auch gemeint, ist eben ein wesentlicher Aspekt eines polyamorösen Daseins. Diese dauernde, ständige Transparenz. Und auch das kommt in den Biografien heraus, dass das zum einen sehr gut ist, dass eine authentische, um Ehrlichkeit bemühte Kommunikation zentral, also als zentral konstituierbar in den Biografien ist. Und das kommt eben, also ich zitiere wieder, kommt eben deutlich zum Ausdruck. Also für mich ist Polyamorie wirklich transparent von allen Seiten. Ich glaube, ich arbeite gar nicht in diesen Kategorien, die bösen Monos und wir die tollen, aber ich sehe es nicht ein, dass wir wirklich Stunden und Aberstunden unseres Lebens damit verbringen, über Dinge zu sprechen. Und die Polyamorie ist viel mehr Sprechen als Sex mit anderen Leuten. Also mein Gott, die Stunden, die ich verbracht habe, um mit jemandem zu sprechen und dann kommt da irgendein monogamer Mensch und klingt sich einfach kurz in meine Partnerschaft ein und ist halt ein bisschen poly und bis er dann draufkommt, dass wieder Monogamie halt eigentlich die Orientierung ist. Also sie drückt es halt aus, dass das einfach, sie will sich diese Arbeit nicht antun, dieses konstante Reflektieren und dann kommt halt einer, macht mal kurz Urlaub mit ihren Beziehungspartnern und dann klingt er sich wieder aus. Das ist halt die Kritik, dass das bei den monogamen Menschen halt da mehr die Heimlichkeit ist und so. Sie hat das eben in dem Zusammenhang reflektiert, weil sie die Erfahrung gemacht hat, dass halt da jemand sich einfach in ihre Beziehung eingeklinkt hat, ohne sie zu fragen, wie sie das eigentlich findet. Und diese Frau war halt einfach monogam und hat quasi ihren Partner mit einem ihrer Partner betrogen und sie hat das überhaupt nicht in Ordnung gefunden als Partnerin dieses Menschen und hat eben gemeint, das findet sie in dem Sinn, also reflektiert sie auch so, dass sie das nicht in Ordnung findet. Und dass eben Kommunikation ein zentraler Bestandteil ist, dass man sich eben sehr viel quasi Arbeit macht für die Beziehungen, sehr viel antut, auch gegenseitig, weil dieses Offenlegen ja nicht immer nur einfach ist. Und ich zitiere wieder, das war einfach sehr intensiv. Das heißt im Sinne von das Thema Beziehung war in unserem Zusammensein einfach eines, das ununterbrochen präsent war. Nämlich ja auch in der Reflexion, im Drüberreden, sich auseinandersetzen drüber. Und das war natürlich auch anstrengend. Also das ist soweit, ich bin grundsätzlich jemand, der auch eifersüchtig ist und wie ich gelernt habe, mit meiner Eifersucht umzugehen, habe ich eben gemerkt, dass das kleinere Übel die Unfreiheit ist und das größere Übel die Unfreiheit ist und das kleinere Übel die Eifersucht ist. Es wird eben da auch sichtbar, dass dieses ständige Offensein nicht nur einfach ist. Und da gibt es eben auch spezielle Vereinbarungen in Beziehungen, dass eben, da kommt heraus, dass eben auch eine Überforderung durch eine ständige Transparenz in einer Beziehung stattfindet, besonders in Zeiten von schwierigen Lebensbedingungen. Und manche Leute vereinbaren halt dann, wenn sie gerade in Krisensituationen sind, dass da halt keine Neuigkeiten passieren. Also sowohl im Sinne auch keinen neuen Partner, als auch ich will jetzt nicht über gewisse Sachen reden müssen, im Sinne von mal Pause, einfach von dieser Transparenz. Und weil das, diese ständige Transparenz auch Konfliktpotenzial liefert. Und das muss man dann auch wieder halt irgendwie persönlich transformieren, wie man das dann in der Beziehung einfach einbaut. Genau. Und im Weiteren kommt eben bei den Biografien auch zum Vorschein, dass die Polyamorie auch aus Therapie ersichtlich wird, die Polyamorie selbst eine Art von Therapie ist. Und zum Beispiel nehme ich da jetzt einfach ein Beispiel von einer Interviewpartnerin, die eben aufgrund einer persönlichen Krisenerfahrung, also die ist im Laufe ihres Beziehungslebens draufgekommen, dass sie einfach als Kind missbraucht worden ist, ist eben da in eine totale Krisensituation reingeschlittert und hat es aber so gesehen, dass für sie Sexualität ein fundamentaler Bestandteil ist in einer Beziehung und wollte halt unbedingt, dass ihr Partner in dieser Zeit, wo sie sich einfach sexuell abstinent verhält, weil sie einfach diese Dinge mit sich selber jetzt einmal ausarbeiten muss, hat es dem dann zugestanden, dass er halt quasi in dieser Zeit auch andere Beziehungen haben kann, wenn er das möchte. Und hat es sozusagen quasi als Therapie für die Beziehung auch gesehen für sich, weil sie eben meint, eine Beziehung funktioniert nur, wenn die Partner halt auch gewisse sexuelle Erfahrungen miteinander oder mit anderen machen. Und nachdem er das ja nicht kann, mit ihr gesteht sie ihm die Möglichkeit zu. Und das Zweite also ist eben auch, dass diese Beziehungen sich miteinander beeinflussen können. Das heißt, wenn in einer Beziehung eine Krise stattfindet, dass die dann auch auf die andere Beziehung irgendwie übertragen werden kann. Umgekehrt genauso, wenn man jetzt in einer Beziehung eine Krise hat, kann man die vielleicht durch eine andere Beziehung austherapieren, unter Anführungszeichen. Die Frage ist halt einmal, wie sehr das dann wirklich funktioniert, aber diese Orientierungen kommen halt einfach zum Vorschein, dass Polyamorie selber als Therapie halt irgendwie fungiert. Genau. Und jetzt kommen wir schon zum nächsten. Und zwar Wissen als Macht. Es findet eben in den polyamorösen Biografien finden Umwertungen statt. Und zwar möchte ich ganz kurz erklären, was moralische Umwertungen bedeuten. Das ist ein Begriff, den der Nietzsche geprägt hat. Und zwar bedeutet das, dass Werthaltungen generell in einer Gesellschaft als relativ gekennzeichnet werden und immer nur in ihrer Perspektive auf das jeweilige Herrschaftsgefüge ausgerichtet als wahr gelten. Das bedeutet eben, dass die Leute in ihren Biografien sich an mononormativen Grenzen orientieren und dadurch auch gewisse Selbstabwertungen durch andere oder auch durch die sich selbst erfahren, weil sie ja nicht sagen, juhu, ich bin jetzt Poli und transformieren wir uns da mal raus aus dieser mononormativen Gesellschaft, sondern am Anfang ist da ja auch sehr viel Selbstzweifel damit verbunden, so quasi um Gottes Willen, was geht da eigentlich in mir ab? Ich kann ja da nicht einfach diese Frau oder diesen Mann jetzt anziehend finden. Ich habe ja eine fixe Beziehung, das ist ja furchtbar. Was bin ich eigentlich für ein schrecklicher Mensch? Dann kommt noch dazu, dass dieses Ich bin so furchtbar schrecklich natürlich auch von den anderen Menschen so transportiert wird. Das heißt, wenn du jetzt Daumen mal Pi verheiratet bist und du kommst halt drauf, dass du jetzt einen anderen Menschen auch noch interessant findest, wie das eben bei einem meiner Interviewpartner war, dann wird der Ehepartner oder das soziale Umfeld dann nicht unbedingt nur positiv drauf reagieren, sondern werden wirkliche Kriege entstehen. Also da entstehen zum Teil Verletzungen, die wirklich enorm sind und die Selbstabwertung, Abwertung der Beziehung, Abwertung durch das soziale Umfeld und so weiter. Und da wird eben auch sehr viel zerstört durch solche Sachen. Und der Mensch, der dann diesen Zerstörungsprozess mitmacht, oder die Menschen, die da heute eben durchgehen, kommen dann im Laufe der Zeit drauf, dass es eben auch andere Menschen gibt, die sich so fühlen und machen dann eben eine moralische Umwertung durch, dass sie eben dann in der Biografie halt das reflektieren, wie sie damals halt sich gefühlt haben als schlechte Menschen oder wie sie auch so dargestellt worden sind vom Umfeld, dass halt Polyamorie eh nur wegen am Sex ist und wie kann man nur und bla bla bla, dass sie eben dann das als positiv erfahren, zum Beispiel nach dem Motto, ja, ich bin ein sehr tiefgehender Mensch und meine polyamorösen Beziehungen sind genauso tiefgehend wie die Beziehungen eines monogamen Menschen. Aber wir machen das halt anders. Aber das Tiefgehende ist eben das, was die Monogamie mit der Polyamorie sozusagen verknüpft. Und das ist eben auch ein Teil dieser moralischen Umwertung. Das Tiefgehende ist nicht nur etwas, was Monogamie ausmacht, sondern auch Polyamorie insofern. Ja, und dass eben diese Umwertung als Oberflächlichkeit, das kann man dann auf beides beziehen, weil es eben nur in einem bestimmten Herrschaftsgefüge tiefgehend als monogam, also gleichzusetzen mit monogam ist. Ich weiß nicht, ob ich das verständlich ausgedrückt habe. Man wertet sich ja immer, also soziale Gefüge entstehen ja auch daraus, dass man sich abgrenzt zu anderen. Und wenn man dann als Polyamorist immer erklärt bekommt, dass man eigentlich oberflächlich und sexbesessen ist, dann ist es eigentlich ein spezieller Abgrenzungsdiskurs, der von monogamen Menschen in einem mononormativen Herrschaftsgefüge geführt wird. Und dann sagen eben manche Polyamoristen, hey Leute, eigentlich ist es bei mir aber nicht so, und grenzen sich eben dadurch auch wieder ab. Und das ist eben mit moralischer Umwertung gemeint und das ist eben sehr, sehr dominant in den Biografien, dieses permanente, zum Teil auch Rechtfertigungsdiskurs natürlich. Ja, ich weiß schon, die sehen das als oberflächlich, aber das ist bei mir eigentlich nicht so. Beispiel 1, Beispiel 2, Beispiel 3, weil ich bin ja sehr tiefgehend. Ich liebe ja meine Partner auf allen Ebenen. Und eigentlich finde ich ja die Monogamie sehr oberflächlich, weil die müssen ja gleich zerstören, wenn sie mehrere Begehrensstrukturen haben. Das ist halt einfach eine bestimmte Form, wie grenzt man sich ab. Dann eben sind wir beim Empowerment-Prozess angelangt. Genau, wozu ich auch noch sagen möchte, Empowerment-Prozess, um wieder ein bisschen zurück auf Paraflows zu kommen, Empowerment-Prozess entsteht auch dadurch, dass Menschen die Möglichkeit haben, sich übers Internet, über Twitter, Facebook, wie auch immer, über Bücher, einfach gewisse Lebensstile zugänglich zu machen. Das heißt, ich kann ja heutzutage in Google eingeben, Polyamorie oder ich liebe mehr als einen Menschen und dann kommt da irrsinnig viel raus. Das hat es ja zum Beispiel in den 60ern oder früher hat es das nicht so in der Form gegeben. Da hat es eben andere Methoden gegeben, wie diese Kommunen und so weiter, wo die Leute sich dann halt getroffen haben und Bücher rausgebracht haben oder Tamera, Portugal und solche Sachen, wo man eben dadurch wieder sich Räume erschaffen hat. Aber man hat eben durch diese digitalen Kulturen einfach viel mehr Möglichkeiten, sich sozial zu vernetzen, sich Wissen zu verschaffen und dann auch sich selber zu transformieren oder sich auch einzuklinken in andere Gesellschaften. Zum Beispiel, ich kann mal nach Amerika fliegen, ich kann nach Deutschland gehen, nach Berlin und mich mit anderen polyamorösen Menschen eben verknüpfen und schauen, wie die das so machen. Und das ist halt auch ein Vorteil von diesen sogenannten digitalen Kulturen, wie ich es halt finde und wie es auch bei den Biografien schön rauskommt, dass sie dann einfach finden, ja, jetzt habe ich endlich mal jemanden gefunden oder etwas gefunden, das genau das repräsentiert, wie ich mich schon immer gefühlt habe. Und ja, genau, also diese soziale und intellektuelle Mobilität, dieses Herangreifen von verschiedenen Möglichkeiten. Das Ganze zeichnet sich innerhalb der Biografie natürlich als Empowerment-Prozess, stellt sich das dar. Das heißt, die Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten und Veränderung von Machtverhältnissen im Leben. Und da möchte ich halt kurz was vorlesen, weil es einfach so prägnant ist, dass sich am Anfang von Empowerment-Prozessen eine als traumatisch erfahrene Bedrohung der alltäglichen Lebenszusammenhänge steht. Einschneidende und schmerzhafte Erlebnisse. Und das ist eben auch bei polyamorösen Menschen ganz oft der Fall, also in den Biografien, die ich halt gesehen habe. Man muss dazu sagen, diese Arbeit, die ich geschrieben habe, ist nicht als, die ist nicht bereits limitiert, sondern das ist eben auch nur als Anstoß für weitere Forschungen zu stehen. Aber es ist eben, was mir aufgefallen ist, dass halt sehr, sehr starke Krisenerfahrungen im ganzen Leben auch da waren und die Leute sich halt so aus dem herausschlängeln und dann etwas für sie, also eine Kultur für sich entdecken, die halt für sie passt. Und da ist eben auch das Amor Fati, also das heißt, die Liebe zum Schicksal kommt eben da zum Ausdruck in diesem Empowerment-Prozess, weil man sich gegen ein vermeintliches Schicksal wehrt und aktiv wird in Form einer Mobilisierungsphase, dass man eben schaut, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich. Muss ich mich dem jetzt unterwerfen, diesem Schicksal? Bin ich da jetzt hilflos dem ausgesetzt und kann da gar nichts machen oder kann ich da aktiv etwas tun? Und dieses aktive, selbstbestimmte Subjekt ist eben auch eine dominante Orientierungsstruktur in den Biografien. Und das passt eben auch sehr gut zu dem Empowerment-Prozess, weil Amor Fati eben auch bedeutet, dass man sich selbst nicht als Opfer der Umstände sieht. Das heißt, manche Menschen haben zum Beispiel extrem schlimme oder traumatische Biografien, wie zum Beispiel bei der Frau mit dem sexuellen Missbrauch durch ihren eigenen Vater. Das ist ja nicht was, was man mal so kurz nebenbei verdaut, sondern das dauert ein ganzes Leben, bis man da lernt, damit umzugehen, bis man sich das bewusst macht und bis man dann durchaus wieder Beziehungen eingehen kann und auch schöne Erfahrungen macht. Und Amor Fati bedeutet eben, dass man sagt, okay, das Schicksal war unter Anführungszeichen wirklich scheiße zu mir. Ich meine, ich habe das alles nicht verdient und es war echt grausam, aber wenn das alles nicht gewesen wäre, dann wäre ich jetzt nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Und dieses Positive, dieses sich nicht selbst als Opfer darstellen, als Opfer der Umstände, als Opfer des Schicksals, ist auch etwas, was meiner Meinung nach sehr wichtig und sehr dominant in den Biografien herauskommt. Also als wichtiger persönlicher Transformation in Richtung Polyamorie rauskommt. Das Wissen als Macht, das haben wir schon mit den moralischen Umwertungen, das haben wir, glaube ich, schon gehabt vorher, das habe ich gerade erklärt. Und dann kommen wir eben noch zu den Liebesarrangements, also wie leben polyamoröse Menschen. Da gibt es eben elastische Beziehungsarrangements und korsettäre Beziehungsarrangements. Also klassisch ist zum Beispiel, wenn jemand verheiratet ist und dann nebenbei auch noch eine andere Freundin hat, das ist eben eher so ein Korsett. Das heißt, die Hauptbeziehung ist immer die Ehebeziehung und alles andere ist halt rundherum. Findet halt rundherum in Form von Primary- oder Secondary-Beziehungen statt. Und dann gibt es halt elastische Beziehungen, wo einfach dann die Leute sagen, okay, bei uns ist das aber nicht so hierarchisch strukturiert. Es kann auch eine Secondary-Beziehung sich in eine Primary, also in eine Hauptbeziehung transformieren, wenn es einfach im Moment so nicht passt und dadurch auch Konflikte vermieden werden. Okay. Die Ergebnisse waren halt, dass die Biografien sich so dargestellt haben, dass es eben eine Emanzipation von einer als beschädigend erlebten sozialen Einbettung zu einer als positiv wahrgenommenen Organisation hin entwickelt hat. Und eben das Internet und Bücher und Erfahrungen mit anderen Menschen, mit sozialen Gruppen, sind extrem wichtig gewesen für diese Menschen, weil eben dadurch eine größere soziale und auch emotionale Beweglichkeit stattfinden kann. Eben Vernetzung ist weltweit möglich. Genau. Und meine Arbeit gibt es auch als Buch für die Leute, die es interessiert. Und ja, würde mich freuen, wenn jemand von euch auf meiner Seite auch vorbeischaut. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage. Würdest du deine Arbeit als politisch beschreiben?
Sagen wir als sozialpolitisch ja, weil es eben, also die Arbeit ist in der Psychologie geschrieben worden und in der Mainstream-Psychologie gibt es auch einen gewissen wissenschaftlichen Bias, der eben auch in Richtung Mononormativität geht. Das heißt, auch die Psychologie ist nicht davor gefeit, dass sie eben Leute, die anders sind, als pathologisch konstruiert. Ich meine, früher war zum Beispiel Homosexualität auch eine psychiatrische Diagnose. Und insofern ist so eine Arbeit durchaus auch als politisch, sozialpolitisch relevant zu sehen, weil ich eben in meiner Arbeit auch dargestellt habe, dass die Menschen, die so leben, nicht pathologisch sind und dieser ganze Bias, der da stattfindet, halt auch nur in gewissen Grenzen oder in gewissen Machtgefügen seine Richtigkeit hat. Also ich habe mich auch bewusst davon abgegrenzt, kritische Elemente aus der Psychoanalyse einzubringen, die eben diese Sachen pathologisiert hat. Und dadurch, dass ich selber auch polyamorös bin, habe ich auch einen anderen Zugang zu den Menschen gehabt, weil viele hätten zum Beispiel keine Interviews gegeben, wenn sie gewusst hätten, der ist aus einem mononormativen Kontext und der sieht sie halt nur wie Affen in einem Zoo, wo er einfach dann halt seine moralischen oder normativen Werte einfach drüber stülpt und die sozusagen pathologisiert. Und das habe ich bewusst nicht gemacht. Ich habe mich auch bei meinen Interviewpartnern selber auch als polyamorös geoutet. Und dadurch glaube ich schon, dass ich einen anderen Zugang gefunden habe und dass die Leute sich da irgendwie sicherer gefühlt haben.
Hast du das Gefühl, dass es wichtig ist, diesen Begriff zu entwickeln, um Resilienzfähigkeiten zu stärken? Also, dass es den Begriff Polyamorie gibt, dass das wichtig ist für die Leute?
Ja, durchaus. Ich meine, Begriffe haben natürlich Vor- und Nachteile. Es kann natürlich auch ein Gefängnis werden, wenn man sich ständig nur hinter einem Begriff und hinter einem Label versteckt. Ist natürlich auch der Nachteil von Subkulturen, aber ich finde es sehr wichtig, dass es einen Begriff gibt, der gewisse Identitäten auch umfasst, weil das einfach auch eine gewisse Stärke ausstrahlt. Und alles, was nicht verbalisiert ist und was nicht quasi unter einer Begrifflichkeit fungiert, Begriff im Sinne von kleinster gemeinsamer Nenner, hat eben auch keine Macht. So sehe ich das persönlich und dadurch ist es sehr wohl wichtig.
Gibt es im Publikum Fragen? Soll ich den Satz gar nicht fertig sprechen?
Ja, also Stichwort autobiografische Forschung, wo siehst du da die Schwierigkeiten, die Grenzen?
Es ist natürlich bei jeder Forschung, also in der autobiografischen Forschung versucht man natürlich so offen wie möglich zu sein, indem man die Leute einfach mal reden lässt und ihnen nicht halt quasi Zwischenfragen stellt. Aber natürlich ist es wie jede Forschung, man muss den eigenen, also in der qualitativen Forschung ist es so, dass ich den eigenen Kontext, in dem ich mich bewege, meine eigene Biografie auch offenlege und dadurch auch ein gewisser Rahmen abgesteckt wird. Das heißt, die Art, wie ich diese Interviews interpretiere oder welche Aspekte ich da herausgreife oder die sich mir zeigen, wird durchaus auch durch das Feld, in dem ich forsche oder durch das Feld, in dem ich mich präsentiere, beeinflusst. Und das wäre auch eine Limitation, sowohl als auch eine Möglichkeit, weil sich das einfach offen zu halten.
Danke für den Einblick.
Bitte.
Ich fand das super spannend und ich habe mich öfter gefragt, weil du als Beispiel oft gebracht hast, so jemand ist verheiratet und hat eine Freundin. Also ich meine, da kommt natürlich auch mein heteronormatives geprägtes Ding dazu, dass ich schon mal davon ausgehe, dass es ein Typ ist und nicht eine Frau, die eine Freundin hat. Ich würde gerne wissen, wie viele Leute du interviewt hast und wie da so die Geschlechterverteilung war. Sind es mehr Männer, die halt dann, keine Ahnung, halt eher polyamorös sind. Ich meine, das ist ja auch was den Kommunen in den 70ern total vorgeworfen wurde, so dieses zweimal mit derselben Hand, bla bla bla, muss jetzt nicht wiederholen. Also dass da eigentlich in Form von der freien Liebe doch letztendlich bloß ein Patriarchat zementiert wurde.
Ja, das ist interessant, dass du das erwähnst. Insofern ist Polyamorie ja durchaus etwas anderes als diese freie Liebe-Geschichte, weil eben, aber ich erkläre es nur ganz kurz, weil eben die freie Liebe sich mehr auf die sexuelle Erfahrung halt beschränkt und da ist eben diese Sache, dass es halt sehr patriarchal war, weil die Frauen da einfach wenig zu sagen gehabt haben im Sinne von Geburtenkontrolle, super, jetzt hast du endlich eine Pille, jetzt können wir erst recht Sex haben, solange wir wollen, egal wie es der Frau dabei geht. Ja, also Polyamorie, meine Interviewpartners, ich habe es versucht, gleich, also Männer und Frauen gleich zu verteilen. Ich habe, wie gesagt, nur zwei Interviews tiefen ausgewertet, habe aber, glaube ich, 10 oder 15 Interviews generell geführt und die auch herausgegriffen. Die Leute, meine Interviewpartner sind zum Teil hetero- und bisexuell orientiert. Limit meiner Forschung muss ich angeben, dass ich da eben in den LGBTI-Communities habe ich nicht geforscht. Das ist eben ein Manko dieser Arbeit auch, aber da gibt es auch Forschungen darüber. Es ist nicht so, dass es nicht beforscht wird. Also Christian Klesse, Meg Barker, die haben zum Beispiel nur homosexuelle Nicht-Monogamien beforscht zum Teil, dass sich das einfach anders auch äußert. Und natürlich gibt es da auch genderspezifische Unterschiede. Allerdings ist es bei der Polyamorie interessant, weil es ja da mehr auf das Gefühl geht. Und die distanzieren sich auch immer davon, von diesen rein sexuellen Dingen. Wobei es natürlich, man kann es halt nie verhindern, dass halt auch zu Polyamorie-Treffs halt dann Swinger kommen, was ja nicht negativ gemeint ist, die dann halt einfach, ach, ich bin Poly und dann machen sie halt ihr Konzept halt einfach nur im Poly. Wie gesagt, man kann es ja nicht verhindern. Aber interessant ist, dass Polyamorie ich habe das einen Artikel gelesen von einer aus einer feministischen Perspektive, dass Polyamorie eher was Weibliches ist und dass es eher die Frauen anzieht. Und ich weiß leider nicht, wer den Artikel geschrieben hat, aber er ist ersichtlich, wenn man danach forscht, dass eben die Männer dann halt, am Anfang waren sie halt sehr begeistert, weil eben, juhu, jetzt können sie endlich das tun, was sie eh immer wollen, jetzt können sie endlich offiziell eine Freundin nebenbei haben, weil patriarchale Strukturen ist halt auch diese implizite Lüge, die da mitspielt und die kommt halt Männern zugute, ist halt so. Im Patriarchat hat halt der Mann eine heimliche Geliebte und seine Frau und die Frau verzeiht ihm das dann, wenn er ihr schwört, dass eh bloß Sex war, also mit diversen Abwertungen. Bei Frauen ist es halt immer ein bisschen ein Problem, im Sinne von, wird halt dann noch schlimmer halt gelabelt. Und bei der Polyamorie war es halt so, dass die Männer am Anfang zum Teil halt das sehr, sehr gut gefunden haben, aber dann am Ende eigentlich den Kürzeren gezogen haben, weil diese ganze Beziehungsarbeit war für sie dann zum Teil viel schwieriger als wie die Frauen, die das schon in sich haben. Diese Persönlichkeitsarbeit auch im Feminismus und solche Dinge, dass die das halt einfach dann leichter gehabt haben, auch dann mehrere Beziehungen zu führen, die auch länger gehalten haben zum Teil. Also ich glaube, ich habe den Artikel auch in der Literaturliste zitiert, weil ich eben das auch sehr interessant gefunden habe. Das war eine Frau, Liana Wolf hat es, glaube ich, geschrieben, die sich eben spezifisch mit mit Eifersucht in polyamorösen Beziehungen auseinandergesetzt hat und die hat eben da spezifisch geforscht und ist auf das eben draufgekommen. Wobei ich persönlich mich davon distanzieren möchte, dass es das Polyamorie irgendeinen genderspezifischen Kontext hat. Es aber für mich durchaus klar ist, wenn wir in einer gewissen Gesellschaft verankert sind, dass sich das natürlich anders auswirkt, ob du jetzt transsexuell bist, ob du bisexuell bist, ob du lesbisch, schwul, mononormativ bist. Je nachdem, wie du dich da quasi identifizierst, durchs Leben schlängelst, in welchem sozialen Kontext du dich verankerst, wird der Begriff Polyamorie auch für dich dann natürlich auch eine andere Färbung haben.
Gut, dann bedanke ich mich bei dir für den schönen Vortrag.
Die Einladung. Speziell an die Judith Schosberg möchte ich mich bedanken, die mich hierher eingeladen hat.
Werde mir ausrichten. Ich darf nochmal auf den Büchertisch hinweisen. Wer es noch nicht getan hat, bitte ansehen. Und wir sehen uns in 10 Minuten wieder hier zum letzten Beitrag des Paraflos-Symposiums.